Guten Morgen, ihr Lieben. Voll schön, euch halb zu sehen an diesem Sinne Church Morgen im September. Wer von euch ist denn noch so voll in Sommerlaune? Ja, Katrin, das habe ich mir auch gedacht, als ich dein Outfit gesehen habe. Wer ist schon so voll im Herbstmodus, freut sich schon auf Kürbis, Pumpkin Spice, die schönen Farben. Okay, ein paar mehr sind noch im Sommer. Ich merke, mir fällt es total schwer, den Sommer gehen zu lassen. Ich liebe Sommer, ich kann nicht genug davon bekommen. Und ich hatte das Gefühl, immer wenn ich diesen Sommer Zeit hatte, den Sommer zu genießen, hat es geregnet. Und wenn ich super viel arbeiten musste, waren es 32 Grad und alle waren im Freibad. Aber wir merken alle miteinander, oder? Es wird ein bisschen kühler, die Tage werden kürzer, das Licht ist ganz anders. Ich habe gestern Abend so eine Insta-Story gemacht aus unserem Wohnzimmerfenster. Wir schauen dann immer so auf die Joki und hinten dran so dieser man sagt ja Altweibersommer, dieser Spätsommer, wo der Himmel so ganz die besonders schöne Farbe hat und das Licht irgendwie so ganz sanft ist. Und ich finde es total schön und es bereitet uns so langsam vor auf das Ende des Jahres tatsächlich. Wir hatten Freitag Teen-Treff, wir waren zusammen einkaufen und überall sind schon die Weihnachtssüßigkeiten. Ein paar haben sich darüber gefreut, waren so, yeah, endlich wieder. Das habe ich mir auch gedacht. Und vor allen Dingen, ja was, weil ich werde nicht so gerne daran erinnert, dass dieses Jahr dann doch wahrscheinlich ganz schnell schon wieder vorbei ist. Ich habe das Gefühl, 2025 hat erst angefangen. Und wenn man so langsam, also der Sommer vorbei ist und der Herbst beginnt und man sich schon so ausrichtet auf das Ende des Jahres, dann fragt man sich ja auch, was wollte ich eigentlich dieses Jahr schaffen? Was waren so meine Ziele? Was ist eigentlich dieses Jahr passiert? Und was muss noch passieren, damit ich dieses Jahr 2025 irgendwie gut abschließen kann? Kennt jemand das? Diese Gedanken? Ein paar. Und auch wir als Kirche haben uns 2025 was vorgenommen. Wir haben Visionssonntag im Januar gefeiert. Wer erinnert sich daran? Ein paar waren da. Sehr gut. Und wir haben uns ein Thema für dieses Jahr gesetzt. Oder wir haben gesagt, das ist unser Jahresthema. Erneuert ist unser Jahresthema 2025. Und man fragt sich so, ist da was passiert? Hat dieses Thema gepasst? Und ich muss sagen, ich finde, es hat gepasst. Manchmal auch viel mehr, als ich eigentlich wollte. Es sind ganz viele Dinge passiert, so viel Veränderung hätte ich jetzt gar nicht gebraucht für Kirche, die bewegt in diesem Jahr. Wir haben Räume gekündigt, wir haben jetzt, da kommen wir später noch dazu, neue Räume, neue Menschen sind dazugekommen und so weiter. Und ich möchte mal mit uns reinschauen, bevor wir heute in eine neue Themenreihe starten, was eigentlich bisher passiert ist. Den Vers, den wir über dieses Jahr gestellt haben, der ist aus Ezekiel 36, der Vers 36b. Und da sagt Gott, ich baue auf, was zerstört war und bepflanze, was verwüstet war. Ich, der Herr, habe es angekündigt und werde es tun. Und wir haben diesen Vers über dieses Jahr gestellt, weil wir gesagt haben, wir wollen dieses Jahr sehen, dass Gott Dinge neu bepflanzt, dass Gott Dinge neu macht, dass Gott handelt in unserer Kirche und Neues entstehen lässt, worüber wir staunen können. Und ich hoffe, du hast schon die eine oder andere Sache dieses Jahr mit Gott erlebt, worüber du staunen konntest. Und wir sind reingestartet und ich habe uns das Logo mitgebracht in die erste Reihe über Ezekiel, weil dieser Vers aus dem Buch Ezekiel ist. Und Ezekiel ist ein Prophet und in seinem Buch geht es ganz viel um Gerechtigkeit. Es geht darum, dass Gott ganz viel anklagt und sagt, da ist Unrecht passiert. Da wurden Menschen übersehen, da habt ihr Menschen zurückgelassen. Und Gott das sieht und nicht einfach nur zuschaut, sondern dieses Buch zeigt davon, dass Gott deine Not sieht, dass Gott dein Leiden sieht und dass Gott wiederherstellen möchte, dass Gott Recht schaffen möchte. Damals, aber auch heute in unserem Leben, dass Gott nicht einfach zuschaut, wenn Ungerechtigkeit passiert in dieser Welt, sondern dass Gott ein Herzensanliegen ist, eine Not einzugreifen, wiederherzustellen, zu erneuern, was zerstört ist, in deinem und in meinem Leben. Und dann sind wir weitergegangen, im März und hatten die Themenreihe umgekehrt. Und bei dieser Themenreihe haben wir uns damit beschäftigt, zu lernen, dass Gott immer ganz anders ist, als wir meinen. Gott ist immer größer, Gott ist immer mehr. Und manchmal haben wir so ein Bild von Gott im Kopf und zu lesen in der Bibel und zu sehen, dass Gott scheinbar liebt, wenn Menschen ein Bild von ihm haben, da so voll reinzukicken und zu sagen, aber ich bin auch ganz anders und ich bin mehr und du hast mich nicht erfasst. Und ich habe aufgeschrieben, in dieser Reihe ging es darum, zu wissen, Gott kennen heißt zu wissen, dass wir Gott niemals ganz erfassen können. Dass wir immer eingeladen sind, unser Gottesbild permanent zu erneuern, zu fragen, okay, aber Gott, wie bist du noch? Was weiß ich noch nicht? Wo muss mein Bild von dir berichtigt werden oder verändert werden? Um Pfingsten, vorher und nachher, hatten wir die Themenreihe Ein neuer Geist. Und wir haben erfahren und erlebt und gehört, dass Gottes Geistkraft uns von innen erneuert. Die Eigenschaften und die Charakterzüge, die Gedanken, mit denen wir manchmal selber nicht so gut klarkommen, die nicht so freundlich sind, Gott möchte die erneuern, Gott möchte die verändern hin zu Liebe und Gerechtigkeit und Frieden. Und das bewirkt Gottes Geistkraft in uns. Uns und unser Inneres erneuern. Und jetzt kommen wir gerade aus einer ganz langen Sommerreihe, Sommersonne-Kaktus. Die hatten wir über die Sommerferien und haben sie letztes Wochenende abgeschlossen. Und da haben wir gesagt, zur Erneuerung ist immer gleichgesetzt mit Heilung. Wenn Gott erneuert, dann stellt Gott wieder her, dann heilt Gott. Und wir haben uns damit beschäftigt, was alles nicht gut ist in unserem Leben und in unserer Welt und wo wir ganz bewusst Gott einladen möchten, zu erneuern und zu heilen. Wir haben uns gefragt, okay, wo brauche ich vielleicht körperliche Heilung? Wo brauche ich Heilung von dem, wo ich mit mir selber zu kämpfen habe? Wo brauche ich Heilung in Beziehungen, in meiner Familie, in Freunden, in den Menschen um mich herum, wo Sachen kaputt gegangen sind? Wo möchte ich, dass Gott da Beziehungen erneuert? Und wo möchte ich auch, dass Gott die Welt, in der wir leben, und wir wissen das alle, die oft nicht nur schön ist, es ist nicht angenehm immer, nur, also manchmal haben wir einen Zoosamstag und freuen uns darüber, wie toll die Welt ist und an anderen Tagen möchten wir gar nicht aufstehen oder kommen nicht klar, weil wir eben in dieser Welt leben, die nicht heil ist. Und aber zu sagen, okay Gott, aber du möchtest diese Welt erneuern, du möchtest sie heilen und danach strecken wir uns aus und das ist das, was wir glauben, dass Gott diese Welt erneuern wird. Und dass das die Hoffnung ist, die wir haben, dass Gott das, was nicht gut ist, dass das, was kaputt ist, dass das, was weh tut, dass Gott das heilen will. Und letzte Woche haben wir abgeschlossen, an unserem Kirchengemeindefreizeit-Mutmacher-Wochenende, wie auch immer du es nennen möchtest. Und wir haben darüber gesprochen, dass Gott uns als Gemeinschaft zusammengestellt hat, nicht einfach nur, damit es uns gut geht, sondern dass durch uns und unsere Gemeinschaft Heilung möglich wird, damit wir einander gut tun, aber dass auch durch uns Segen weiterfließt für Menschen um uns herum. Und das sind die Themen, mit denen wir uns beschäftigt haben und vielleicht erinnerst du dich an die eine oder andere Sache und weißt, da hat Gott schon was getan und du bist herausgefordert, nochmal nachzuhaken, was bisher in diesem Jahr passiert ist. Vielleicht das eine Thema nochmal anzugehen. Vielleicht warst du bei der Sommersonne-Kaktus-Reihe gar nicht dabei. Wir haben noch ein paar Hefte. Ich ermutige dich. Du kannst dich auch immer noch jetzt im Nachgang mit diesem Thema beschäftigen. Wir haben das als PDF in unserer App und hinten liegen ein paar Hefte. Lass dieses Thema Erneuerung nicht einfach an dir vorbeigehen. Vielleicht merkst du, dieses Jahr ist schon vorangeschritten und mit dir persönlich hat das noch gar nichts gemacht. Dann lade ich dich auch ein, Gott zu fragen, zu sagen, hey Gott, was ist mit mir? Wo soll bei mir Erneuerung stattfinden? Ich möchte das, ich wünsche mir das und ich glaube, dann wird Gott was tun. Und in all diesem, und das habe ich gerade schon gesagt, haben wir uns nicht nur ganz thematisch und theoretisch mit diesem Thema Erneuerung und Veränderung beschäftigt, sondern in unserer Kirche haben sich Sachen verändert. Und wir haben das in dem Trailer auch schon angeteasert, dass vielleicht jetzt im Herbst, wo die Natur sich verändert und das sehr besonders sichtbar ist, dass auch in unserer Kirche ganz besonders sichtbar wird, dass Dinge sich verändern. Und das ganz automatisch dadurch, dass wir seit letzter Woche Montag, dem 1. September, neue Räume haben. Was eine richtig coole Sache ist. Und ich habe uns ein paar Bilder mitgebracht, wo ihr ein paar von den vielen fleißigen Menschen seht, die diese Woche schon da waren, die schon geputzt haben und Regale aufgeräumt haben und den Boden rausgerissen haben, was super schnell, viel schneller ging, als wir gedacht haben, gleichzeitig viel mehr Arbeit war, als wir gedacht haben. Und diese Räume sind so ein Zeichen dafür, dass Dinge sich verändern, weil wir haben ganz lange nach neuen Räumen gesucht. Wir mussten aus unseren alten oder wollten auch aus unseren alten Räumen raus. Wir wollten etwas, das zentraler ist, wo wir mehr auch abdecken können, was uns finanziell auch ein bisschen erleichtert. Und das ist ein Riesensegen und Geschenk, dass wir diese Räume gefunden haben. Ich freue mich richtig, richtig darüber. Ich habe auch ganz viel Vision für diese Räume und bin ganz gespannt, was da alles passieren wird. Aber das heißt zum Beispiel auch, dass wir in diesen Räumen Gottesdienst feiern werden. dass wir nur noch einmal im Monat, jeden ersten Sonntag im Monat, Synod Church haben. Alle anderen Gottesdienste werden dort stattfinden. Wir sind nicht mehr in der Base oder wie im Sommer im Park oder in der Kapelle. Und vielleicht findest du das auch schade und das ist zu einem Teil auch schade. Wir sind auch traurig darüber. Und gleichzeitig entsteht dadurch aber was Neues und wir sind gespannt, was das für Auswirkungen haben wird. Und wir sind mit Menschen in Gespräch, Janik und ich, und wir machen uns selber auch Gedanken. Und ich habe so gemerkt, da ist eine Freude darüber in unserer Kirche, was jetzt Neues beginnt. Und gleichzeitig ist da auch ganz viel Erwartung. Menschen haben gesagt, ja, ich freue mich auch jetzt, mich endlich mit was Neuem zu beschäftigen und zu schauen, wie es weitergeht und was da jetzt noch anderes ist als die Themen, mit denen wir uns bisher beschäftigt haben und die Dinge, über die wir bisher gehört haben. Und ich freue mich auch zu schauen, was wir dann tun werden durch diese Räume. Und vielleicht sogar die Frage ganz automatisch daraus hervorgeht, was ist denn unser Auftrag als Kirche, wenn Gott uns diese Räume anvertraut? Und ist es vielleicht sogar ein neuer Auftrag? Und wir haben gedacht, hey, das passt perfekt, ein neuer Auftrag mit einem großen Fragezeichen. Das wird die Themenreihe, in die wir jetzt starten und mit der wir uns tatsächlich bis zur ersten Synod Church im November beschäftigen werden. Und ich nehme euch ein bisschen mit hinein in meine Gedanken und ich weiß aus Gesprächen, dass vielleicht die eine oder andere Person sich da widerspiegeln kann. Ich frage mich schon, okay, wir haben jetzt diese Räume und ich habe das auch zu mehreren Leuten gesagt und wir haben auch als Gemeindeleitung darüber gesprochen, diese Räume sind nicht einfach nur Räume, sondern das ist eine Verantwortung, die wir haben. Gut mit denen irgendwie umzugehen, daraus etwas zu machen, was auch immer, das wissen wir noch nicht so genau. Und wenn ich darüber nachdenke, auch jetzt, wo wir angefangen haben, da den Boden rauszureißen, ich habe mir die Woche so ein Pinterest-Board gemacht und gedacht, ah cool, das können wir daraus machen und so können wir diese Räume gestalten. Und unser Wunsch ist es, dass diese Räume für uns auch eine Tür öffnen in diese Stadt und in die Nachbarschaft. Bisher sind wir jede Woche an einem anderen Ort und das ist richtig cool, aber das hat auch zur Auswirkung, dass Menschen gar nicht wissen, wo sie uns finden können. Manche sind verwirrt, wo ist denn heute jetzt schon wieder Gottesdienst? Und wir haben nicht ein Büro oder so, wo du einfach vorbeikommen kannst und an die Tür klopfen kannst und uns kennenlernen kannst, weil Janik und ich, wir von zu Hause aus arbeiten, so die meiste Zeit. Und diese Räume, unser Wunsch ist auch, dass Menschen an diesen Räumen vorbeilaufen und die sehen und neugierig werden und reinkommen und uns kennenlernen. Und Kirche, die bewegt, nicht nur irgendwie ein Titel ist, wo man weiß, die sind manchmal dort und im Kino oder so, sondern dass Menschen uns kennenlernen können, dass Menschen aufmerksam werden. Und wenn ich so diese Vision durchspiele, dann merke ich, ich habe voll den Wunsch, dass diese Räume besonders sind, dass die besonders schön sind, dass die cool designt sind, dass da Leute dran vorbeilaufen und sehen, oh, die sehen so cool aus, so was ist das, da muss ich mal reingucken, so, oder dass auch, und die Gottesdienste, die wir da machen, dass wir da so was richtig Cooles draus machen und so voll Special Events vielleicht, wo die Leute dann so aufmerksam werden und gleichzeitig fragen wir uns, okay Gott, so, wir wissen schon, unser Auftrag als Kirche ganz automatisch ist, einen Raum zu schaffen, dass Menschen die begegnen können, aber jetzt mit den neuen Räumen, was ist unser neuer Auftrag, was ist das coole, neue, krasse, was wir mit denen machen können. Weil jetzt haben wir ja diese Räume. Also irgendwas Besonderes muss doch daraus entstehen. Und ich glaube, wir alle denken ähnlich, vielleicht nicht in Bezug nur auf die Räume von Kirche bewegt, aber wir Menschen, wir möchten gerne besonders sein. Normal zu sein wie alle anderen, das ist nichts Gutes. So das gewisse Etwas, das sollte doch da sein. Und es gibt einen Soziologen, Andreas Reckwitz, der ganz viel darüber schreibt, wie unsere Gesellschaft tickt. Der hat ein Buch veröffentlicht, Die Gesellschaft der Singularitäten. Und in dem ersten Satz in seinem Buch beschreibt er ganz gut, was seine These ist oder was er herausgefunden hat, wie unsere Gesellschaft heute funktioniert. Und ich habe euch dieses Zitat mitgebracht. Er schreibt, wohin wir auch schauen in der Gesellschaft der Gegenwart, was immer mehr erwartet wird, ist nicht das Allgemeine, sondern das Besondere. Nicht an das Standardisierte und Regulierte heftet sich die Hoffnung, das Interesse und die Anstrengungen von Institutionen und Individuen, sondern an das Einzigartige, das Singuläre. Andreas Reckwitz beschreibt, wie unsere Gesellschaft heute funktioniert. Und er sagt, das Allgemeine, das Normale, dass wir die meisten sind, das wird abgelöst und es ist immer mehr ein Streben nach dem Besonderen. Wir Menschen, wir streben nach Einzigartigkeit. Singularität, sagt er. Das meint etwas, das sich nicht austauschen und auch nicht vergleichen lässt. Und ich glaube, jede einzelne Person von uns merkt das in ihrem Leben. Eine Durchschnittsperson zu sein, ist was Negatives. Ich möchte nicht sein wie der Durchschnitt. Ich möchte mich abheben. Und er sagt, man findet das in allen Bereichen unseres Lebens. Wie wir Urlaub machen. Niemand möchte mehr einfach nur in die Touri-Gegend, wo alle hinfahren, sondern du willst das perfekte kleine Airbnb finden an dem Strand, wo sonst niemand ist, wo du ganz entspannt Urlaub haben kannst und gute Restaurants, aber tatsächlich bei den Locals unterwegs sein. Und dann lernst du noch die eine Person im Restaurant kennen, die schon immer da wohnt und die die perfekten Urlaubstipps gibt, die sonst niemand kennt. Social Media, wir fahren jetzt morgen nach Paris und Social Media ist voll, mein Algorithmus ist voll von Tipps, die dir sagen, das sind die Hidden Gems, wo du hingehen kannst, die sonst niemand kennt, damit dein Urlaub ganz besonders ist. Und dann sehe ich, dass 15.000 Leute dieses Video geliked haben und frage mich so, wie special dieser Ort sein kann. Das fängt an mit Kaffee. Kaffee muss inzwischen besonders sein. Ich zähle mich dazu. Ich habe sehr hohe Ansprüche, was mein Kaffeetrinken anbelangt. Aber so ein ganz normaler Filterkaffee, den wert zu schätzen, das ist schon eine Kunst. Wie ich wohne, das muss besonders sein, nicht die normalen IKEA-Möbel. Was ich esse, ein besonderes Gewürz, ein besonderer Ort, ein besonderes Ambiente, wie ich mich kleide, wie ich mich ausdrücke, wie mein Körper funktioniert, wie mein Freundeskreis ist, was für einen Beruf ich wähle und wie ich den ausübe, das soll nicht 0815 sein. Und wenn ich einen 0815 Beruf habe, dann will ich aber auch die Person sein, die ihn besonders gut macht, die besonders wertgeschätzt wird auf ihre Arbeit für diese eine Sache. In der Schule, im Studium, egal in welchem Kontext du bist, wir drehen uns permanent darum, dem Durchschnitt zu entfliehen, uns vom Allgemeinen abzugrenzen und etwas Besonderes zu sein. Und unsere ganze Welt und Gesellschaft spielt uns dabei in die Karten und fordert uns heraus. Und das ist ein Kreislauf, in dem wir uns als Gesellschaft wiederfinden. Und auch wir als Kirchen weltweit spielen damit. Wir wollen besonders sein, unsere eigenen Lobpreissongs schreiben, die besonders cool sind, die auf eine ganz besondere Art und Weise nochmal ausdrücken, wie wir Gott loben können. Meine Predigt, die soll besonders sein, die soll hängen bleiben. Vielleicht denkst du an die eine Sache, wo du merkst, ja, da möchtest du immer besonders sein, da hebst du dich ab. Und ich weiß, es hat schon angefangen in der Schule, als ich gedacht habe, ich möchte nicht zu den Coolen gehören, weil die Coolen sind die Normalen, die sind so, wie alle sein wollen. Ich will cool sein, weil ich nicht so bin wie alle anderen. Anstrengend ist das. Das ist die Anstrengung, das ist auch die Unsicherheit, die in uns ausgelöst wird, aufgrund dessen, wie unsere Gesellschaft funktioniert und wie wir funktionieren. Und ich kürze das schon mal ab oder mache hier so eine Fußnote. Ich glaube, wir als Christinnen und Christen haben eine ganz besondere Stärke darin. Weil diese Einzigartigkeit, dieses Streben danach besonders zu sein, das ist bei uns eigentlich schon lange aufgelöst. Weil wir glauben an Gott und diese Gottheit zeichnet sich aus von all den anderen, aus all den vielen Erzählungen. Weil diese Gottheit sagt, du musst nichts leisten, du musst nicht besonders sein, du musst dich nicht hervorheben. Ich liebe dich, wie du bist, ich habe dich gemacht, ich schaue dich an, ich sage, du bist gut, du bist sehr gut. Und diese Liebe, die ich für dich habe, die ist so groß, mehr und größer geht nicht. Bei mir bist du schon angenommen bis in uns Endliche. Und trotzdem, obwohl wir das wissen, du kannst schon seit den Kinderbeinen in Kirche unterwegs sein und das gehört haben, sind wir Teil dieser Gesellschaft, die immer danach sucht, besonders zu sein. Und die sich fragt, vielleicht als Christin, was ist mein Auftrag? Was ist mein individueller Auftrag von Gott? Was möchte Gott von mir? Das kann nicht das sein, was Gott von all den anderen will, weil ich bin ja eine individuelle, singuläre Person. Für mich muss Gott was ganz Besonderes haben. Was sich abhebt. Und wenn ich das erfülle, dann hebe ich mich von den anderen ab. Dann kann man zeigen, wie Gott in meinem Leben ganz besonders gewirkt hat. Und Wir stellen in den nächsten Wochen diese Frage. Ein neuer Auftrag? Fragezeichen. Und ich spoilere schon mal, Yannick und ich, wir haben eine These aufgestellt. Und diese These ist, dass Gott nicht einen neuen Auftrag für uns hat, sondern dass Gott einen Auftrag hat, schon immer, für die Menschen. Und der ist gleich und er ändert sich nicht. Egal, was wir uns wünschen und wie sehr wir auch versuchen, das zu verdrehen. Und wir werden uns die nächsten Wochen jede Woche mit einer anderen Person aus der Bibel beschäftigen, zu der Gott spricht, der Gott einen Auftrag gibt und herausfinden miteinander, ob unsere These stimmt, dass dieser Auftrag eigentlich immer derselbe ist. Und heute fangen wir an mit einer Geschichte von einer Person, die ganz am Anfang der Bibel steht. Die beginnt schon in den ersten Kapiteln. Es ist ganz anstrengend, die aufzuschlagen, weil meine Bibel schlägt sich immer automatisch in der Mitte auf. Und wenn ich merke, dass ich so ganz an den Anfang blätter, habe ich manchmal das Gefühl, ich bin im Inhaltsverzeichnis. So am Anfang ist sie. Und das ist die Geschichte von Abraham. Und Abraham gilt als einer der Glaubensväter des jüdischen und des christlichen Glaubens. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, sagen wir immer. Und er ist auch eine der ersten Personen, zu der Gott spricht und einen Auftrag gibt. Und wir schauen mal rein. Ich habe zwei Texte mitgebracht. Wir starten in Genesis 12 und danach springen wir drei Kapitel weiter in Genesis 15. Ich lese uns vor. Da sprach Adonai zu Abraham: Geh los, weg aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, aus deinem Elternhaus, in das Land, das ich dich sehen lasse. Ich werde dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Werde so selbst ein Segen. Ich will segnen, die dich segnen. Wer dich erniedrigt, den verfluche ich. Und in dir sollen sich segnen lassen alle Völker der Erde. Da ging Abraham los, wie Adonai ihm gesagt hatte. Und er macht sich auf den Weg in dieses neue Land. Es passieren ein paar Sachen. Und drei Kapitel später hat Abraham wieder eine Begegnung mit Gott. Da lesen wir in Kapitel 15. Nach diesem Ereignis kam das Wort Adonais in einer Vision zu Abraham und lautete: Fürchte dich nicht, Abraham. Ich selbst bin Schutzschild für dich. Dein Lohn ist sehr groß. Da sprach Abraham: Macht über mir, Adonai, was könntest du mir geben, wo ich selbst doch ohne Kinder leben muss? Nur der Sohn von Meschek gehört zu meinem Haus, also Damaskus, Eliezer. Und da sprach Abraham: Sieh, mir hast du keine Nachkommen gegeben. Sieh doch, nur ein Angehöriger meines Hauses wird mich beerben. Doch siehe, Adonais Wort kam zu ihm und lautete: Nicht der wird dich beerben, sondern einer, der aus deinem eigenen Leib hervorgeht, der wird dich beerben. Und es führte ihn nach draußen und fuhr fort: Blick doch einmal zum Himmel und zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und dann weiter: So wird deine Nachkommenschaft sein. Da glaubte er Adonai und zählte es als eine Tat der Gerechtigkeit. Das Wort erging an ihn: Ich bin Adonai und habe dich aus Ur-Kadis herausgeführt, um dir dieses Land zu geben, damit du es in Besitz nehmen kannst. Zwei Texte, in denen Gott zu Abraham spricht. Und in beiden Texten gibt es diesen Auftrag: Abraham soll in ein anderes Land ziehen und sich dort niederlassen. Und in beiden Texten beauftragt Gott nicht einfach. Er gibt nicht einfach diesen Auftrag, sondern ich finde, in beiden Texten zeigt sich Gott Abraham in Kombination mit diesem Auftrag. Gott hätte auch einfach sagen können: Zieh los. Nein, ich werde dir Nachkommen geben. Aber irgendwie fand Gott es wichtig, gleichzeitig immer zu zeigen, wer Gott eigentlich ist. Und in dem ersten Text, den wir gelesen haben, zeigt meiner Ansicht nach Gott: Schau mal, so groß bin ich, so viel Macht habe ich. Ich werde dich segnen. Ich werde deinen Namen groß machen. Ich werde aus dir heraus ein großes Volk entstehen lassen. Das werde ich tun, weil ich das kann, weil ich Gott bin. Und ich werde nicht nur dich segnen, sondern in dir, durch dich sollen alle Völker, in anderen Übersetzungen, das finde ich ganz schön, steht, alle Familien der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Und in dieser zweiten Geschichte, wo es darum geht, dass Gott Abraham irgendwie voll reich beschenkt und Abraham damit struggelt, was soll ich mit dem Ganzen? Ich bin ja alleine am Ende, erbt das hier die angestellte Person bei mir. Gott sagt zu ihm, nein, das wird nicht so sein. Und gleichzeitig, und ich finde das ganz schön, das passt zu dem, was Jasmin erzählt hat, führt Gott Abraham nach draußen aus dem Zelt. Und er steht da und sagt, schau dir den Himmel an. Und offensichtlich war es Nacht und Abraham schaut sich den Himmel an. Und ich weiß nicht, ob du schon mal an einem Ort warst, wo kaum Licht oder gar kein Licht war. Außerhalb der Stadt, irgendwo auf dem Land. Ein Arbeitskollege von mir, der fährt alle 2 Jahre nach Kanada und macht dort Sternbilder, weil er sagt, das sind die dunkelsten Orte am wenigsten Lichtverschmutzung der Welt. Dort, ganz im Norden von Kanada, und du kannst unfassbare Sternbilder sehen. Und ich denke, dass zur Zeit Abrahams wahrscheinlich wenig Lichtverschmutzung auf der Erde war, wie ganz im Norden Kanadas. Und Abraham steht draußen und schaut sich diese Sterne an und Gott sagt so, ja, schau dir die Sterne an, wie viele das sind, wenn du sie zählen kannst, haha, weil kannst du nicht. Und für mich ist das nicht nur ein Zeichen von, so viele Nachkommen werde ich dir geben, sondern hey, schau dir an, das habe ich gemacht, so groß bin ich. So, das ist aus mir entstanden, dieser unfassbar riesige, wunderschöne Sternhimmel. Ich schaue in die Sterne und ich sehe einen Stern und je länger ich hinschaue, desto mehr sehe ich und desto mehr sehe ich und desto mehr sehe ich. Und es wird immer mehr und mehr. Und in beiden Texten für mich zeigt Gott als erstes, lädt Gott als erstes Abraham ein, hinzuschauen und hinzuhören, wer Gott ist und was Gott tun kann. Und in beiden Texten ist der Auftrag, jetzt kommen wir zum Thema, der Auftrag. Und ich finde, er lässt sich zusammenfassen in diesem Vers, den wir ganz am Anfang gelesen haben. In dir sollen sich segnen lassen alle Völker der Erde. In beiden Texten geht es darum, dass der Segen Gottes nicht bei Abraham stehen bleibt, sondern dass er über ihn hinausreicht für viele Menschen. Nicht nur die, die zu Abraham und seiner Familie gehören, sondern weit darüber hinaus. Im ersten Text sagt Gott, ich werde dich segnen, ich werde deine Nachkommen segnen und alle Familien, alle Völker der Erde. Im zweiten Text sagt Gott, ich werde dir Nachkommen geben, aber ich werde nicht nur das tun, sondern so viele wie die Sterne am Himmel. Das sind die Nachkommen, die davon profitieren sollen, was ich dir anvertraut habe, was ich dir an Reichtum und an Größe gebe. Und wenn wir diese Abraham-Geschichte lesen, dann wissen wir, Abraham bekommt einen Sohn und einen Halbsohn und das ist offensichtlich nicht so viel, wie wir Sterne am Himmel sind. Aber durch diese beiden entsteht die Nachkommenschaft und das Volk Israel beschreibt sich auch heute, die Jüdinnen und Juden, als Nachkommen von Abraham, als Teil davon. Und auch wir als Christinnen und Christen reihen uns damit ein, zu sagen, wir dürfen auch teilhaben an diesem Segen und auch die Menschen, die nach uns kommen. Und ich finde, das ist ein unfassbar krasses Bild, weil Gott sagt hier nämlich, ich funktioniere so, ich möchte, mein Auftrag ist nicht nur ein Auftrag, sondern auch gleichzeitig ein Geschenk. Ich segne dich, aber durch dich sollen andere gesegnet werden. Nicht, damit du mit dem Segen dich abheben kannst vom Allgemeinen und besonders sein kannst, damit es dir richtig gut geht, damit du den Luxus hast, damit du den richtig guten Urlaub hast, damit du so viel mehr weißt als alle anderen, sondern damit andere mit dir gesegnet werden. Und das ist eben ganz anders, als unsere Welt funktioniert. Weil die sagt uns, hey, du musst alles daran setzen, besonders zu sein. Du musst alles daran setzen, dich abzuheben. Nur kein Normalo sein. Dann hast du irgendwie verloren. Und das ist, und ich weiß das selber von mir, wie oft all mein Handeln und Denken sich genau danach ausrichtet. Nicht so zu sein wie alle anderen. Nicht so auszusehen wie alle anderen, nicht mich so zu kleiden wie alle anderen, nicht so zu denken, nicht das zu kochen, was man jeden Tag kocht. Ihr könnt diese Beispiele selber ausfüllen. Gott sagt, ich will dich segnen, ich will dir viel geben. Nicht dafür, dass du besonders bist, dass du mehr bist als alle anderen, sondern dass durch dich andere gesegnet werden. Und wir glauben, ich glaube, dass das der Auftrag ist, den Gott gibt und der sich durch all die Geschichten zieht, die wir in der Bibel lesen. Dass Gott sagt, schau hin, wie ich bin. Schau hin, wie ich bin. Und dann schau, was ich durch dich segnen will und segnen kann. Und lass das zu. Ich glaube, das ist der Auftrag, den wir haben. Ich glaube, dass der Auftrag, den wir als Kirche haben, ist, hinzuschauen und hinzuhören und Gott zu fragen, wie bist du? Wie tickst du? Umgekehrt, diese Themenreihe. Das ist nicht was, was wir einfach so Anfang des Jahres irgendwie besprochen haben, sondern das ist der Auftrag, den Gott uns gibt als Menschen. Schon damals, tausende von Jahren zuvor, hat es zu Abraham gesagt. Und wenn du die anderen Geschichten liest, Adam und Eva, da fängt das schon hin. Schau, wie ich bin, was ich gemacht habe, wie groß ich bin, was ich tun kann. Egal, welche Geschichte der Bibel du anschaust, wenn Gott in Interaktion mit Menschen tritt, dann ist es immer zuallererst dieses, lern mich kennen. Lern mich kennen. Und es ist nichts Abgeschlossenes. Das wissen wir alle, die wir in Beziehung mit irgendwelchen Menschen sind. Auch nach 30, 40, 50 Jahren Ehe, nach 20 Jahren intimster Freundschaft mit den Menschen, mit denen du vielleicht sogar schon im Kindergarten warst, entdeckst du was Neues. Warum sollten wir Gott schon fertig kennen? Der Auftrag, lern mich kennen. Und der zweite Auftrag ist, das, was ich dir gebe, behalte es nicht für dich. Durch dich sollen gesegnet werden. Alle. Gott möchte durch dich segnen. Gott möchte durch uns als Kirche segnen. Und auch darin spiegeln sich diese anderen Themen rein, die wir hatten. Was heißt dieses Segnen? Das heißt Gerechtigkeit schaffen in dieser Welt, was wir bei Ezekiel gelesen haben. Das heißt, dass Gott mich erneuert und verändert, damit ich Menschen liebevoll und gerecht begegnen kann, was ich aus mir heraus nicht kann. Das heißt, Heil ermöglichen in dieser Welt und Heil stiften und eben nicht Unheil. Und ich glaube, die Herausforderung ist, dass wir uns das Besondere wünschen. Wir würden manchmal viel lieber einen neuen Auftrag haben. Weil ganz ehrlich, dieser einfache Auftrag ist ganz schön hart, oder? Und das ist auch ein Eingeständnis. Gott wird seinen Auftrag wahrscheinlich nicht ändern, wenn der all diese vielen Jahre schon gleich ist. Und ich lade uns ein, ich lade dich ein, wenn du schon Teil von Kirche, die bewegt bist, wenn du schon lange mit Gott unterwegs bist, dich herausfordern zu lassen heute. Vielleicht hast du diesen Wunsch nach was Neuem, nach was Besonderem. Vielleicht dich auch berichtigen zu lassen, dass Gott sagt, ganz ehrlich, du brauchst nichts Besonderes. Erstens, du bist schon besonders, weil ich dich lieb. Das reicht. Und zweitens, mein Auftrag wird sich nicht ändern. Krempel die Ärmel hoch und mach mit. So einfach ist es. Und ich glaube, das ist herausfordernd. Für mich ist es herausfordernd. Ich bin da noch nicht. Ich bin auf dem Weg. Und ich muss es mir selber immer wieder sagen. Ein bisschen demütig werden vor Gott. Zu mir einzugestehen, Gott wird mir nichts Neues sagen. Wenn ich diesen Auftrag da irgendwie auch fern von bin, den zu erfüllen. Mich danach auszustrecken und zu sehen. Und vielleicht bist du heute zum ersten Mal in diesem Gottesdienst. Vielleicht weißt du gar nicht, ob du an Gott glaubst oder wovon wir hier überhaupt geredet haben. Aber was du weißt ist und was dich angesprochen hat und was du kennst, das sind nicht diese ganzen Bibelgeschichten oder die Geschichte von Abraham, aber dieses Gefühl, allgemein zu sein in der Welt, wo es darum geht, immer besonders zu sein, sich abzugrenzen, mehr machen zu müssen. Dieses Gefühl, dass das, was du bringst, was du bist, was du leistest, dass es niemals genug ist. Und auch für dich habe ich heute Morgen eine Einladung. Und das ist die Einladung, ein ganz einfaches Gebet in deinem Herzen zu sprechen. Ich glaube das wirklich und ich habe das in meinem Leben erlebt auf ganz viele Art und Weisen. Gott ist viel mehr, als wir uns vorstellen können. Und runtergebrochen ist Gott eins: Liebe. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen zu dir sagt, mir ist ganz egal, wie diese Welt funktioniert. Ich war als erstes. Ich hab diese Welt mir ausgedacht. Und manche Dinge funktionieren nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Deswegen darfst du auf meine Worte hören. Zitat Gott. Du bist genug. Du musst nicht besonders sein. Und du musst auch keine Angst haben vorm Allgemeinen. Weil ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr, wie Liebe überhaupt nur möglich ist. Bei mir bist du angenommen. Bei mir musst du dich nicht selber immer weiter perfektionieren. Bei mir muss dein Urlaub nicht besonders sein, deine Wohnungseinrichtung nicht, dein Kleidungsstil nicht. Bei mir musst du nicht besonders gut in deiner Arbeit sein oder in der Schule oder eine richtig, richtig gute Freundin oder ein richtig guter Ehemann oder Bruder oder was auch immer du bist und womit du dich identifizierst. Bei mir darfst du einfach sein und geliebt werden. Und vielleicht denkst du, das hört sich voll schön an, keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich werde gleich ein Gebet sprechen zum Abschluss und du darfst in dieser Zeit vielleicht einfach nur dieses Wort sprechen, diese Worte: Gott, wenn du da bist, dann zeig mir deine Liebe. Und vielleicht möchtest du mehr. Janik und ich, wir werden gleich dahinter der Mauer am Kreuz stehen. Und wir sind voll gerne bereit, wenn du zu uns kommst, mit dir zu beten. Dich im übertragenen Sinne an der Hand zu nehmen und miteinander zu Gott zu kommen. Gott hat einen Auftrag für uns. Ich glaube, es ist ein richtig cooler Auftrag. Hinzuschauen, wie Gott ist, zu staunen und dann zu erleben, wie durch uns, durch dich, durch mich, durch uns als Kirche Gott viele segnen möchte. In dieser Stadt, in deinem Umfeld und weit darüber hinaus. Gott, du siehst uns. Jede einzelne Person hier. Du weißt, wie wir uns so oft danach sehen, was Besonderes zu sein. Wie wir vielleicht damit strugglen, nicht zu genügen in der Welt, in der es darum geht, sich abzugrenzen. Sich hervorzuheben und zu performen. Und in all dem möglichst authentisch zu sein. Du weißt, wie wir wirklich sind. Und auch wenn wir damit manchmal ganz schwer zurechtkommen, dann sagst du: Hey, aber ich liebe dich voll. Ich habe dich genauso habe ich dich gemacht. Und schon lange, lange für gut genug empfunden. Gott, ich bete heute Morgen, dass du diese Wahrheit fest und tief in unsere Herzen pflanzt. Dieses Staunen darüber, wie gut und wie groß du bist. Wie weit deine Liebe reicht für uns und für diese Welt. Und Gott, das Gute, was wir in unserem Leben haben, nicht für uns zu behalten, nicht allein für unsere Familie, für unseren Umfeld, den Segen, den wir als Kirche haben, nicht für uns zu behalten, uns nicht um uns selbst zu drehen, das ist so herausfordernd. Aber gleichzeitig ist es so schön, Teil davon zu sein, wenn du Menschen segnest. Und ich bete, dass du uns bereit machst, dazu loszulassen, dass wir keine Angst davor haben, zu normal, zu allgemein zu sein oder zu wenig zu haben. Ich möchte sehen, wie du Kirche bewegt. Gebrauchst. Ich möchte sehen, wie du die Menschen, die hier sitzen, gebrauchst. Ich möchte sehen, wie du mich gebrauchst, um Segen zu sein für viele Menschen, die wiederum dich kennenlernen und staunen über dich. Danke, dass du heute Morgen hier bist, dass du weißt, was gerade in unseren Herzen ist, was die Herzen schwer macht, und dass du uns genau da begegnen möchtest. Amen.